Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es geht wieder los. Die Australian Open 2025 liegen vor uns. Am Sonntag beginnt das erste Grand Slam des Jahres. Und wie ihr es gewohnt seid als Chip and Charge-Hörerinnen und Hörer, müssen wir natürlich mit der Vorschau beginnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, 15, 20, 25.000 Kilometer, wie viel auch immer, entfernt Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, und viele Stunden.
Hallo, und viele Stunden. Ja. Bei dir ist es spät abends, bei mir ist es früh morgens. Wir haben einen Termin gefunden und wollen jetzt mal auf die Australian Open vorausschauen. Wie ist das Wetter in Köln?
Ja, es hat ja hier heute den ganzen Tag geschneit und ich bin in der Schule angekommen mit allen anderen und war von oben bis unten klatschnass. Und dann muss man mit allen Schülern und Schülerinnen erstmal einen Weg finden, wie wir die Schuhe auf die Heizung bekommen, wie wir Klamotten aufhängen. Ich arme Sau musste natürlich alles trotzdem anbehalten, aber dass alle und alles versorgt waren. Also 0 Grad und Schnee.
0 Grad und Schnee. Hier waren es gestern 28 bis 30 Grad und Sonnenschein. Gut, das hatten wir dann auch nochmal erledigt. Wir gucken auf die Auslosungen der beiden Wettbewerbe im Einzel. Frauen-Einzel nehmen wir als erstes uns vor, Männer-Einzel als zweites. Bevor wir auf die Frauenauslosung schauen, ich empfinde die beiden Auslosungen als sehr interessant und sehr spannend. Wie geht's dir?
Ja, auch relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Ein, zwei der Top-Spieler und Spielerinnen haben ein bisschen Glück gehabt, so wen sie im eigenen Viertel erwischt haben. Andere hat es da ein bisschen härter erwischt, aber insgesamt würde ich sagen, ziemlich ausgeglichen. Und dieselben Spieler und Spielerinnen, die vorher auch die Favoriten waren, sind es immer noch, würde ich sagen.
Ja, das würde ich tatsächlich auch sagen. Arina Sabalenka ist die an eins gesetzte Spielerin hier. Sie hat gestern bei der Auslosung, die übrigens neu gemacht worden ist, also wo wirklich jetzt auch mal Zuschauerinnen und Zuschauer involviert worden sind. Die hat nämlich, die Auslosung hat direkt vor der Margaret Court Arena stattgefunden und da konnten dann auch Leute zuschauen. Und da hat Arina Sabalenka ihre Trophäe zusammen mit Janin Gesinner dann reingebracht und es umgibt sie inzwischen in Australien eine ziemliche Aura. Sie könnte die sechste Spielerin in der Open Era werden, die dreimal den Titel bei den Australian Open gewinnt. Das ist wirklich eine Geschichte, die noch nicht so vielen Spielerinnen passiert ist. Unter anderem Martina Hingis, das war die letzte, die dreimal diesen Titel geholt hat. Steffi Graf ist natürlich mit dabei und Monica Seles, aber sie könnte die sechste Spielerin werden. Und Arina Sabalenka ist unfassbar stark in Australien. Wenn sie auf eine Sloane Stephens aus dem Jahr 2017 treffen würde, dann könnte ich sagen, das könnte einer der Knallerbegegnungen dieser ersten Runde werden. Das könnte immer noch eine Knallerbegegnung der ersten Runde werden, weil Sloane Stephens und Arina Sabalenka vier Matches gehabt haben, die relativ eng waren. Aber siehst du für Arina Sabalenka Stolpersteine in den ersten drei Runden? Zweite Runde Sonny Cartel, eine sehr, sehr starke Britin. Dritte Runde vielleicht Linda Noskova, die letztes Jahr Iga Swiatek besiegt hat. Aber es umgibt doch Sabalenka inzwischen eine Aura, so ein bisschen der Unbesiegbarkeit in Melbourne, oder?
Ja, also ich glaube, sie ist zu besiegen, aber wahrscheinlich nicht von den Spielerinnen. Also Sloane Stephens, die stand ja hier mal im Halbfinale vor 12 Jahren, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht sind es auch schon 13 her. Das sehe ich nicht. Cartel ist, glaube ich, noch nicht abgebrüht genug. Noskova, die ist eine für die großen Matches und hat hier eine gute, spannende Partie in der ersten Runde gegen Clara Tauson. Aber ich sehe auch nicht, wie sie Sabalenka wirklich schlagen kann. Aber würden wir jetzt irgendwie ein Power-Ranking aufstellen, dann wäre sie sicherlich die erste unter den anderen sieben hier, die man am ehesten nehmen würde, um Sabalenka in Gefahr zu bringen. Manchmal kommt sie in so einen Lauf hinein. Aber das reicht wahrscheinlich nicht gegen Sabalenka. Also ich gehe auch davon aus, dass Sabalenka vielleicht einen Satz oder so in den ersten drei Runden verliert, aber jetzt nie wirklich in Schwierigkeiten gerät.
Ich habe es nachgeguckt. 2013 hat Sloane Stephens das Halbfinale erreicht. Das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Sie hat immer wieder auch Diskussionen über sich ergehen lassen müssen. Warum trittst du nicht zurück? Warum tust du denn das noch an? Weil die Ergebnisse wirklich nicht so richtig gut sind. Ich traue ihr immer noch zu, dass sie zwischendurch auf einen Run geht und wo sie wieder ihr unwiderstehliches Tennis spielt wie vor ein paar Jahren bei den US Open, als sie das Turnier gewonnen hat. Aber so ein bisschen der, also irgendwie ist das weg, ihr unwiderstehliches Spiel von Sloane Stephens.
Ja, wenn ich mich nicht vertue, hat sie das letzte Mal in Wimbledon eine Partie gewonnen, ja, oder? Und ich traue es ihr auch auf einem langsamen Belag zu. So Miami, French Open, vielleicht in Rom oder so, aber ich sehe das jetzt nicht auf einem schnellen Belag wie hier in Australien. Dafür ist der Aufschlag zu schwach und das reicht dann wohl nicht gegen Sabalenka und vermutlich auch gegen viele andere in der Auslosung nicht.
Also Aryna Sabalenka gegen Sloane Stephens, es wird trotzdem eine Partie sein, die sehr prominent besetzt sein wird oder gesetzt sein wird. Die obere Hälfte wird am Sonntag beginnen und auch Aryna Sabalenka gegen Sloane Stephens werden am Sonntag gegeneinander spielen. Sonny Carter, habe ich gerade erwähnt, trifft auf Jessica Buzas Manero. Tatiana Maria trifft auf Bernarda Parra, die schon mal in Hamburg gewonnen hat. Und Tatiana Maria, das ist sicherlich ein Duell auf Augenhöhe. Vielleicht ist Parra ein bisschen favorisiert. Linda Noskova gegen Clara Tauson, das könnte eins der ersten Highlights werden in der ersten Runde. Tauson mit einem guten Start ins Jahr. Linda Noskova, ich habe es gesagt, letztes Jahr hat sie Iga Świątek besiegt, hat nicht ganz diese Ergebnisse wiederholen können, aber sie ist zum ersten oder zweiten Mal jetzt inzwischen gesetzt bei einem Grand Slam und der traue ich die dritte Runde dann auch schon zu. Aber diese erste Runde, das könnte ein wirklicher Stolperstein für sie werden.
Ja, ich meine, Noskova ist heutzutage, was Tauson halt vor 3-4 Jahren war. Relativ große Spieler, viel Power, nicht super gut in der, ja, zu Fuß unterwegs oder nicht super schnell. Aber Noskova hat, würde ich sagen, eigentlich ein bisschen mehr Spielverständnis noch. Und ich gehe davon aus, dass sie nervenstark genug ist, um das zu gewinnen.
Linda Noskova gegen Clara Tauson, also auch ein Match der ersten Runde. Magdalena Frech ist an 23 gesetzt, trifft auf Polina Kudermetova, die ja in der letzten Woche so stark gespielt hat in der Vorbereitung auf die Australian Open. Anna Blinkova trifft auf Daria Sabel. Anna Blinkova, die letztes Jahr diesen unfassbaren Tiebreak gegen Elena Rybakina gespielt hat, 22-20. Moyoko Tsujima trifft auf Magdalena. Und dann haben wir im obersten 16. Mira Andreeva, die trifft auf Marie Buskova in der ersten Runde. Marie Buskova ist sicherlich eine unangenehme Gegnerin für Mira Andreeva, aber die muss den Anspruch haben, hier ins Achtelfinale zu kommen, auch wenn die Gegnerinnen durchaus anspruchsvoll sind. Zweite Runde Magdalena ist unangenehm, dritte Runde vielleicht Magdalena Frech oder Polina Kudermetova und trotzdem Mira Andreeva. Ich glaube, die wird sich auch was ausrechnen gegen Aryna Sabalenka.
Ja, das ist ehrlicherweise ein bisschen blass, ne? Der Teil der Auslosung. Und da würde ich sagen, bei den Ansprüchen, die Andreeva völlig zurecht stellt, muss sie da durchgehen. Und zwar ohne allzu große Probleme. Und dann gegen Sabalenka werden wir sehen. Das Match haben wir jetzt eben schon ein paar Mal gehabt. Meistens ging es in die Richtung von Sabalenka aus. Es ist aber häufiger ein bisschen enger, als es aussieht. Hatten wir letzte Woche auch. Der Aufschlag ist normalerweise nicht gut genug von Andreeva, wirklich mitzuhalten. Aber ich würde ganz klar erwarten, dass sie mindestens in die vierte Runde einzieht.
Mira Andreeva, auf die werden wir achten und achten müssen in dieser ersten Woche. Und wenn es das Achtelfinale geben sollte mit ihr und Aryna Sabalenka, dann haben wir wirklich einen Blockbuster vor uns. An 12 gesetzt ist Diana Schneider. Die trifft auf Elisabetta Cocciaretto in der ersten Runde. Ayla Tomljanovic mit einer Wildcard hier reingekommen auf Ashlyn Kruger. Das wird sicherlich eine schwierige Begegnung für Ayla Tomljanovic. Und dann haben wir Donna Vekic, die an 18 gesetzt ist, die auf Diane Parry trifft. Donna Vekic vielleicht die Favoritin in diesem kleinen Teil der Auslosung, weil Diana Schneider hat in diesem Jahr noch nicht an die Form des letzten Jahres anknüpfen können, meiner Meinung nach.
Ja, ich würde sagen, es sind wahrscheinlich 6 bis 8 Fragezeichen. Ne?
Ja, Marketa Vondrousova ist auch noch.
Genau, die wäre vor einem Jahr die Favoritin gewesen, musste jetzt unter der Woche wieder aufgeben. Die hatte erst erstmal seit Wimbledon gespielt, direkt einen ersten Satz gewonnen gegen Peyton Stearns oder so und dann direkt wieder aufgeben müssen, trotz Satzgewinn. Also bin sehr skeptisch. Durch Schneider angesprochen, noch nicht in Form, aber wenn sie den Anspruch hat, in die Top 10 zu gehen, dann muss sie hier ins Achtelfinale einziehen. Vekic hat, glaube ich, noch kein Match in diesem Jahr gewonnen. Puh, also so richtig überzeugend ist nicht. Cocciaretto hat seit Monaten nicht gespielt. Tomljanovic ist immer wieder verletzt. Vielleicht wird es Kruger, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich hat keine der Spielerinnen danach eine sonderlich große Chance in der vierten Runde, wenn da die Spielerin hinkommt, von der wir das jetzt mal erwarten.
Bei Schneider habe ich ein bisschen das Jasmine Paolini-Thema. Jasmine Paolini, über die sprechen wir ja später gleich noch, dass die dieses Jahr viel zu verteidigen hat und wo man sagt, kann sie nochmal ein Jahr anknüpfen wie letztes Jahr, dieses unglaubliche Jahr. Bei Diana Schneider ist der ähnliche Gedanke und bei Diana Schneider kommt noch dazu, dass sie verletzungsanfällig ist und dass sie nicht weiß, ob ihr Körper durchhält. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf das Jahr von Diana Schneider.
Du, wir haben den ganzen letzten Herbst drüber geredet, ja. Du kennst meine Skepsis. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob sie viel höher in der Weltrangliste kommen wird.
Anastasia Pavlyuchenko war auch eine Spielerin, die hier schon in diesem Jahr aufgeben musste bzw. nicht antreten konnte gegen Yu Yuan in der ersten Runde. Tamara Sidancek, die hat sich durch die Quali durchgespielt. Anastasia Potapova in der ersten Runde. Dann haben wir Laura Siegemund, die auf Hayley Baptiste trifft und in der zweiten Runde dann auf Jean Wen Zhang treffen könnte. Die spielt in der ersten Runde gegen die Rumänin Anca Todoni und sie ist natürlich in diesem Teil der Auslosung die ganz, ganz große Favoritin. Jean Wen Zhang ist eine Spielerin, die auch hier bei der bei dieser Qualifikationswoche, wo sehr viele Showmatches und so gespielt worden sind, die sehr in den Mittelpunkt gerückt ist, weil sie als asiatische Spielerin, als chinesische Spielerin auch hier in diesem Teil der Erde sehr viele Fans hat. Es sind sehr viele chinesische Fans hier auf der Anlage in diesen Tagen. Sie ist so ein bisschen eins der Poster-Girls dieses Turniers und ich bin sehr gespannt auf ihr erstes Grand Slam.
Ja, sie hatte ja zurückgezogen vom United Cup,
genau.
Wollte sich, glaube ich, noch ein bisschen ausruhen, auch verständlich nach dem Jahr. So ein Kaltstart weiß man nicht immer, was das bedeutet, aber normalerweise jemand, der so gut ist, dem sollte das eigentlich gelingen. Vielleicht braucht sie 2-3 Matches, um reinzukommen, aber dann sehe ich eigentlich bis zum Viertelfinale niemand, der Zhang so richtig in Gefahr bringen sollte. Also kann natürlich sein, dass sie wirklich keine Form hat oder dass sie eigentlich eine Verletzung hatte und deswegen rausgezogen hat. Aber normalerweise sollte Zhang hier ins Viertelfinale durchgehen.
Ich meine aber auch, wer soll ihr denn gefährlich werden, selbst wenn sie nicht zu 100% fit ist?
Pavlyuchenko war in Topform.
Das ist ja die Frage, ob sie in Topform ist.
Vondrousche,
ne?
War in Topform, aber ja. Es sind nicht so viele.
Das sind so viele Fragezeichen. Und für mich ist Jin Wen Zhang im Moment wirklich die stärkste Spielerin und die Spielerin, die auch von sich sagen muss, ich will das Viertelfinale gegen Arina Sabalenka hier bestreiten. Es wäre dann die Neuauflage des Finals des letzten Jahres. Wenn wir weitergehen, sehen wir Coco Gauff und dann sehen wir eins der interessantesten Matches wahrscheinlich dieser ersten Runde. Sie trifft auf Sofia Kenin, die hier 2020 das Turnier gewonnen hat. Sofia Kenin, die große Probleme in den letzten Jahren hatte, sportlich gesehen, hat sich zwischendurch auch mal zurückgezogen von der Tour, ist wiedergekommen, versucht sich jetzt wieder ranzukämpfen, hat ordentliche Ergebnisse gehabt, aber es ist nicht auf dem Niveau, wie es 2020 war. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das ein kleines Highlight wird, weil Sofia Kenin, glaube ich, kann Coco Gauff wirklich nerven. Ich glaube nicht, dass Coco Gauff verliert, aber ich glaube, dass sie genervt sein wird von Kenin.
Ich glaube, sie wird nicht mehr als 4 Spiele verlieren.
Oh!
aber warten wir mal ab. Also eben, Kenin hat damals den tollen Sieg gegen Gauff in Wimbledon gehabt.
Ja.
Aber für mich ist Gauff im Moment athletisch über fast jeder Spielerin. Mhm. Und in so einer Form, wo sie keinen Bock hat, auch nur irgendwie 2 Spiele pro Satz abzugeben. Und von daher, im Moment sehe ich sie eigentlich als viel zu stark für Kenin. Aber wäre natürlich toll, wenn das irgendwie ein Dreisatz-Drama wird irgendwie und so ein richtig spannendes Match. Aber ich glaube, Gauff ist in so guter Form, dass sie wirklich durch die ersten Runden ganz locker durchgehen wird.
Da hast du dann mehr Vertrauen in Coco Gauff als ich. Ich habe sie jetzt auch als Co-Favoritin auf den Titel dann jetzt genannt. Ich habe gesagt, dass sie neben Arina Sabalenka für mich die größte Favoritin dieses Turniers ist. Sie hat den großen Nachteil, dass sie in einem möglichen Halbfinale dann auf Sabalenka treffen würde und nicht erst in einem Finale, aber ich bin auch überzeugt von ihr, aber ich habe schon gedacht, dass Sofia Kenin, oder ich denke, dass Sofia Kenin so ein bisschen nerven kann. Da bin ich sehr gespannt auf das Match dann. Zweite Runde dann Leolia Jean-Jean, die in diesem Jahr gegen Ella Seidel in der Qualifikation gewonnen hat. Jody Burridge trifft auf Leolia Jean-Jean in dieser ersten Runde und dann haben wir Leyla Fernandes, die auf Julia Starodubtseva aus der Ukraine trifft. Leyla Fernandes, die in immer wieder wechselhafter Form ist, sollte auch für Coco Gauff nicht das Problem sein in einer möglichen dritten Runde.
Ja, die haben gerade beim United Cup gegeneinander gespielt. 5 oder 6 Spiele, meine ich, hat sich Fernandes geholt und das würde ich dann auch erwarten. Aber du hast gesagt, es ist immer wechselnde Form, es hängt halt auch immer vom Aufschlag ab. Sie hat sich ehrlicherweise nicht da etabliert, wo man es jetzt hätte erwarten können nach ihrem US Open Finale. Sie ist hier die an 30 gesetzte und so fühlt sich das auch an. Und ich gebe ihr oder würde ihr in einem direkten Match gegen Gauff wenig Chancen geben.
Der nächste Teil dieser Auslosung, das ist der bislang interessanteste, würde ich sagen. Von Match 21 bis Match 24. Karolina Muchova trifft in der ersten Runde auf Nadia Podorowska. Muchova ist klare Favoritin. Nadia Podorowska hatte ja vor Jahren mal diese fantastischen French Open. Ansonsten ist da nicht so richtig viel gekommen und gerade auf schnellen Hartplätzen nicht so viel. Dann ein Spiel, was beide Spielerinnen unbedingt vermeiden wollt. Naomi Osaka hat letztes Jahr im September gesagt, ich möchte bei den Australian Open gesetzt sein und dann möchte ich bitte nicht auf Caroline Garcia treffen. Und auf wen trifft sie in der ersten Runde? Auf Caroline Garcia. Zweite Runde könnte dann Carolina Muchova warten und dritte Runde eventuell die Siegerin aus der Partie Belinda Bencic gegen Jelena Ostapenko, was ich auch als ein riesiges Highlight dieser Auslosung bezeichne. Ostapenko gegen Bencic, Osaka gegen Garcia, Carolina Muchova noch mit dazu. Das ist ein sehr, sehr lustiger Teil der Auslosung.
Ja, wenn ich jetzt richtig gucke, 6 Spielerinnen, die schon mal ein Halbfinale mindestens von dem Grand Slam, doch Bencic dann schon mal im Halbfinale. Ich hoffe, ich liege nicht ganz falsch. Und dann Erjavec und Lamens noch drin. Also auf 2, die wirklich komplett abfallen gegen die anderen. Ich meine, man muss Muchova hier wahrscheinlich schon die Favoritinnenposition zuschieben. Sie hat ein gutes Head-to-Head gegen Osaka. Sie sollte sich auch gegen Bencic oder Ostapenko durchsetzen. Also normalerweise geht sie hier einigermaßen sicher durch, aber es ist natürlich spektakulär von den Namen her. Und da müssen wir auch mal gucken, wie lang bleiben uns diese Spielerinnen hier noch als Topspielerin erhalten? Muchova müssen wir sowieso mal gucken. Osaka, eben tritt die an. Ich gehe jetzt mal davon aus.
Ja, Garcia, die tritt an. Entschuldigung, wenn ich da einmal unterbreche. Ich habe Osaka gesehen. Sie ist sehr gut gelaunt, auch im Training. Sie arbeitet sehr hart dann auch in den Trainingseinheiten. Also die tritt auf jeden Fall an.
Okay, Garcia habe ich das Gefühl, ist auf der Zielgeraden. Bencic, mal schauen, in welche Form die zurückkommt. Klar, Ostapenko bleibt uns noch ein paar Jahre erhalten, aber ehrlicherweise gerade nicht so in der Form. Also ich denke, da geht Muchova durch, aber wäre natürlich lustig, wenn Osaka oder Bencic einen Lauf gelingen würde.
Osaka und Garcia treffen sich zum 5. Mal, 2-2 steht die Bilanz, und zum 3. Mal bei den Australian Open. Das ist auch eine Dauerbegegnung, die wir bei diesem Turnier erleben. Das ist ein sehr interessanter Teil dieser ersten Runde. Paula Badosa trifft auf Wang Jingyu. Sicherlich eine Partie, die Paula Badosa auch nicht so richtig toll findet. Wang Jingyu ist immer für eine Überraschung gut, meiner Meinung nach. Julia Niemeyer trifft auf die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska. Und dann haben wir Marta Kostiuk, die auf Naohi Bino trifft in der ersten Runde. Paula Badosa gegen Marta Kostiuk in der dritten Runde könnten wir erleben. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass Paula Badosa in der ersten Runde stolpert.
Und die hat ja eigentlich im Moment eine Phase, die sie nutzen könnte. Die ist erst so zur zweiten Jahreshälfte wieder zurückgekommen, steht kurz vor den Top 10, ist vom Niveau auch eine Top 10 Spielerin gewesen im letzten Jahr. Aber jetzt müsste sie die Punkte holen. Mal gucken, also war ein schwacher Start ins Jahr. Kostiuk hatte jetzt in den ersten 4 Monaten unglaublich viel zu verteidigen. Also die stand hier letztes Jahr im Viertelfinale. Und hat da nachher noch tolle Resultate gehabt. Und ich kann mir bei beiden auch vorstellen, dass sie überraschend früh hier rausgehen. Mhm. Wären ein spannendes Duell, würden sie aufeinandertreffen. Aber ich würde jetzt nichts drauf setzen, dass wir das sehen.
Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Da bin ich auch sehr, sehr unsicher. Und da mache ich auch bei beiden Spielerinnen Haken dran, dass wir da drauf achten müssen. Marta Kostiuk und Paula Badosa. Ludmila Samsonova, die habe ich gestern beim Training gesehen, wirkte auch sehr entspannt, hat allerdings extrem viel gearbeitet in der Mittagssonne. Von Melbourne gegen Kamila Rachimova in der ersten Runde. Dann haben wir Arantxa Rus, die auf Olga Danilovic trifft. Dann haben wir Elise Mertens gegen Viktoria Golubic. Viktoria Golubic, die sich gestern herzerwärmend gefreut hat über ihren Einzug ins Hauptfeld hier bei den Australian Open. Und dann haben wir eine meiner Meinung nach sehr, sehr interessante Begegnung. Und ich habe so ein bisschen den Tennis-Hipster raushängen lassen bei meiner Vorschau auf die Australian Open bei sportschau.de, wo ich gefragt worden bin, auf welche Spielerin achtest du denn? Und dann habe ich gesagt, ich achte auf Maya Joint. Die habe ich letztes Jahr bei den US Open zum ersten Mal gesehen. Die hat eine unfassbare Rückhand. Die wurde gestern auch von Todd Woodbridge nochmal bei der Auslosung gelobt. Und sie trifft auf Jessica Pegula in der ersten Runde. Und ich glaube, dass Jessica Pegula hier wirklich auf den Hinterbeinen stehen muss, um dieses Match gegen Maya Joint zu gewinnen. Da darf sie sich überhaupt keine Schwäche erlauben.
Danach wäre halt die Auslosung ziemlich weit offen, ne?
Ja, glaube ich auch.
Ja, also du bist, ich hatte natürlich an dich gedacht, als ich das gesehen habe, du bist absolut mehr der Joint-Experte als ich.
Also, das hast du schön gesagt, ich bin ein Joint-Experte.
Ich meine, bei deinen langen Haaren, ne, liegt es ja, genau. Auf der Hand, oder? Also da will ich mich eben nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe Pegula am Ende schon im Viertelfinale, aber wenn, dann denke ich auch, dass sie eher in der ersten Runde rausgeht, als jetzt in der dritten oder vierten.
Gibt es für dich eine andere Begegnung fürs Halbfinale als Sabalenka gegen Goff?
Ich muss auf mein schlaues Dokument gucken. Warte. Nein. Also ich habe Sabalenka gegen Zheng und Goff gegen Pegula. Und ja. Dann ein Halbfinale Sabalenka gegen Goff.
Ich habe auch Sabalenka gegen Goff. Ich kann es mir im Moment nicht anders vorstellen. Es sind ein paar sehr interessante Begegnungen in dieser oberen Hälfte dabei, aber also viel mehr kann ich mir dann auch nicht vorstellen als Goff gegen Sabalenka. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die untere Hälfte sprechen, wo wir unter anderem ein sehr, sehr interessantes Duell von Iga Świątek sehen werden in der ersten Runde, wo wir allerdings auch über Elena Rybakina sprechen müssen. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk und unserer großen Vorschau auf die Australian Open 2025. Wir haben letzte Woche über Elena Rybakina im Podcast gesprochen und haben darüber gesprochen, dass ihr vielleicht wieder Coach Stefano Vukov von der WTA provisorisch suspendiert worden ist. Sie arbeitet hier im Moment mit Goran Ivanišević zusammen. Goran Ivanišević hat gesagt, ich bin erstmal hier. Und Rybakina versucht jetzt erstmal das Ganze so ein bisschen von sich zu halten, die ganzen Diskussionen. Sie hat Stefano Vukov verteidigt und sie hat trotzdem jetzt erstmal mit Goran Ivanišević in den letzten Tagen dann auf dem Platz trainiert, weil Vukov keine Akkreditierung von den Australian Open bekommt. Sie trifft in der ersten Runde auf Amazon Jones aus Australien. Das ist eine Wildcard-Inhaberin. In der zweiten Runde könnte die US-amerikanische Wildcard-Inhaberin Iva Jovic warten. Wenn ihr an unseren Jahresrückblick denkt, dann wisst ihr, dass Philipp Iva Jovic gehypt hat in diesem Podcast. Und dann in der dritten Runde könnte Dajana Jastremska warten, die in der letzten Woche gutes Tennis gespielt hat. Elena Rybakina hat, glaube ich, sich nicht zu beschweren über ein schweres Auftaktprogramm.
Nö, es sollte machbar sein. Ja. Die Frage ist halt, was passiert neben dem Platz bei ihr?
Ja.
Ich sehe jetzt nicht so viele potenzielle Hürden überhaupt in ihrem ganzen Achtel der Auslosung, aber eben die Frage ist, welch Drama entwickelt sich? Und sie ist ja jetzt noch nicht mal auf die Presse so richtig getroffen und da wird sicherlich noch es ordentlich abgehen. Und ja, ich glaube, sie wird schon einigermaßen weit kommen. Ich habe sie jetzt nicht ins Halbfinale oder so, dafür ist mir die ganze Nummer zu unsicher. Mhm. Aber so richtig große Sorgen spielerisch mache ich mir um sie nicht. Die mache ich mir eher um Jastremska. Die hat ja hier ein Halbfinale zu verteidigen. Ohne geht's aber ganz schnell Richtung knappen noch vor der 100. Also mal schauen, ob die hier Form finden kann in den nächsten zwei Wochen.
Da haben wir unter anderem auch noch unsere Wimbledon-Überraschung Lulu Sun aus Neuseeland, die in der ersten Runde auf Danka Kovinic treffen wird aus Montenegro. Madison Keys ist hier an 19 gesetzt, trifft auf Anne Lee. Zweite Runde könnte dann Elena Gabriela Russo oder Irina Camelia Begu aus Rumänien warten. Und dritte Runde dann vielleicht Danielle Collins, die trifft auf Darius Niua aus der Ukraine. Danielle Collins hat mal wieder für Aufsehen gesorgt, indem sie wie nennt man das, den Handshake ohne Blickkontakt mit Iga Świątek geprobt hat beim United Cup.
No-Look-Handshake,
das ist gut, so sagen wir es. Und die allerdings sportlich noch nicht so richtig auf sich aufmerksam gemacht hat in diesem Jahr, weil sie auch Ersatzfrau beim United Cup war. Ich bin sehr gespannt auf ihr Jahr. Ich bin sehr gespannt, ob sie das wieder so durchziehen kann wie letztes Jahr. Eigentlich ist sie ja eine Spezialistin für die Australian Open. Madison Keys, Halbfinale für sie?
Werden wir sehen. Aber wir können natürlich, wo ich den Namen hier gerade mal sehe, noch Destiny Ayawa. Das war auch diejenige, die Eva Lys besiegt hat, oder?
Genau, gestern in einem...
Kannst du auch hier mal kurz berichten.
Gestern in einem sehr intensiven Match hat Destiny Ayawa mit 6-4 im dritten Satz gegen Eva Lys gewonnen. Auf dem Court 3, auf dem so stimmungsvollen Court 3, der ziemlich voll gepackt war gestern mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Und Destiny Ayawa hat im dritten Satz beim Stand von 4-4 das entscheidende Break gemacht. Und es war ein sehr, sehr stimmungsvolles und sehr gutes Match. Und da ist die Australierin jetzt durchgegangen ins Hauptfeld.
Das wäre durchaus eine Chance für Lys gewesen, ne? Wenn man jetzt guckt, wo Ayawa gelandet ist.
Ja, also. Das wäre eine Chance gewesen. Lys hat noch eine kleine Chance, als Lucky Loserin hier reinzukommen. Dafür müssten dann erstmal noch Spielerinnen absagen. Sie ist allerdings bei den besten Vieren, also sie würde in der Verlosung sein. Vielleicht kommt sie ja im Laufe des Wochenendes noch in dieses Turnier rein. Madison Keys gegen Anne Lee, sie sollte trotzdem erstmal Favoritin sein, aber Madison Keys gegen Danielle Collins, ich hätte nichts gegen solch eine dritte Runde.
Ja, und ich glaube, die ist eigentlich ganz gut, die Bilanz für Madison Keys. Ich meine, das ist für alle drei großen Namen hier eine Chance, für Rybakina, für Keys, für Collins. Eigentlich sollte eine von denen hier das Viertelfinale erreichen und ich würde sagen, es ist ein solider, aber nicht der stärkste Teil der Auslosung.
Beatriz Haddad-Meier trifft auf Julia Riera, eine Qualifikantin aus Argentinien. Haddad-Meier noch nicht in der Form, in der Einzelform. Sie hat mit Laura Siegemund zusammen das Halbfinale jetzt in Adelaide erreicht. Aber im Einzel, da hakt es noch sehr. Zweite Runde könnte Erika Andreeva, die ältere Schwester von Mira Andreeva, warten. Und in der dritten Runde Katie Bolter. Und das ist eine Spielerin, um die ich einen ganz großen Kringel gemacht habe in dieser Auslosung. Katie Bolter hat mich beim United Cup sehr überzeugt. Sie trifft in der ersten Runde auf Rebecca Marino aus Kanada. Zweite Runde Veronika Kudermetova oder Olivia Gedecki. Und in der dritten Runde Beatrice Haddad-Meier und vielleicht im Achtelfinale Jasmine Paolini. Ich habe einen großen, großen Kringel um Katie Bolter. Du auch?
Ja, ich würde sagen, es ist eine goldene Chance für sie. Ich gucke mal. Doch, sie hat ja schon einmal die dritte Runde erreicht in Wimbledon. Entschuldigung, noch einmal bei den US Open. Das wollte ich nämlich vorher noch nachgucken. Also eigentlich ist die goldene Chance für sie, weil sie hat eine gute Bilanz gegen Haddad-Meier. Sie könnte Paolini schlagen. Eigentlich müsste sie diesen Teil der Auslosung an sich reißen. Aber ganz ehrlich, hat sie es in den größten Momenten ihrer Karriere auch noch nicht so richtig gezeigt. Ich denke, sie wird so ein bisschen adoptiert werden vom australischen Publikum.
Aber hallo.
Die Verlobte von Alex de Menor. Also eigentlich spricht sehr viel für sie. Ich weiß auch nicht, ob ich über den Weg traue.
Ich traue über den Weg. Also ich hab die Aktien gekauft von Katie Bolter, weil sie, wie gesagt, beim United Cup extrem gut gespielt hat und extrem aggressiv gespielt hat. Und sie hat ja auch schon bei den Billie Jean King Cup Finals sehr, sehr gut gespielt. Und gerade auf den etwas schnelleren Plätzen ist sie meiner Meinung nach eine sehr gefährliche Spielerin. Ich habe, wie gesagt, das große Ausrufezeichen bei Katie Bolter. Elina Svitolina trifft auf Sorana Kirstea in einem Spiel der Spielerin. Ich wollte jetzt gerade sagen von gestern, nein, das darf ich nicht sagen, aber zwei Spielerinnen, die in der Vergangenheit ihre größeren Erfolge hatten. Ich bin sehr gespannt auf Svitolina. Sarah Bailick ist da noch als Qualifikantin, Caroline Dolleheit trifft sie in der ersten Runde und dann haben wir Jasmine Paolini. Die trifft auf CJY hat in der zweiten Quali-Runde gegen Tamara Korpac gewonnen und hat dort sehr überzeugend und ein sehr kraftvolles Tennis gespielt. Ich bin so gespannt, wie Jasmine Paolini mit dem Druck klarkommen wird, dass jetzt wirklich mal alle auf sie achten.
Ich meine, die Auslosung hat es gut mit ihr gemeint. Eigentlich alles Gegnerinnen, die ihr so vom Stil her liegen sollten. Ich glaube, da sehe ich niemanden, der sie so richtig in Gefahr bringen könnte. Klar,
Taylor Townsend. Topfen.
Ich meine, ich habe es nachgeguckt. Ich glaube, Head-to-Head sieht nicht so gut aus. Oder sie haben noch nicht gegeneinander gespielt. Habe es gerade leider nicht mehr in Erinnerung. Aber eigentlich glaube ich, dass Paolini hier doch, also ich habe sie im Viertelfinale. Ich denke ja, du wirst da Bolter mindestens hin haben. Ich glaube eigentlich, dass die Auslosung Paolini liegen könnte. Und die hat ja hier nur in Anführungszeichen, meine ich, ein Achtelfinale zu verteidigen. Also hier sind noch Punkte für sie zu holen im Vergleich zum letzten Jahr.
Bin nicht ganz so überzeugt wie du, was Jasmine Paolini angeht. Ich bin so gespannt. Wie gesagt, sie hat jetzt in diesem Jahr nicht mehr diesen Vorteil des letzten Jahres, dass niemand auf sie geachtet hat, lange Zeit. Also nach dem French Open hat jeder auf sie geachtet, aber bis dahin war sie eigentlich ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Und ich glaube, den Gefallen tut man ihr dieses Jahr nicht mehr. Ich bin sehr gespannt auf Jasmine Paolini in diesem Jahr. Ich würde sie gönnen, weil ich glaube, das Tennis ist einfach unglaublich sehenswert. Aber ja, ich bin noch nicht zu 100% überzeugt. Zu 100% überzeugt bin ich auch noch nicht von Emma Navarro. Und die trifft in der ersten Runde auf Peyton Stearns. Und wenn ich eine Überraschung in der ersten Runde benennen müsste, dann wäre das ein Duell hier, wo ich sagen würde, das hat Potenzial für eine Überraschung, weil Emma Navarro ist nicht gut in dieses Jahr gekommen. Zweite Runde dann Ji Wang oder Julia Grabher aus Österreich. Julia Grabher, die nach langer Verletzungspause zurückkommt. Dann Ons Jabeur. Auf wen trifft sie in der ersten Runde?
Kali Ninina.
Nein! Auf Angelina Kalinina. So.
Ja.
Nur ein Ni.
Kali.
Kali und Nina. Dann haben wir Maria Sakkari, die noch auf Camilla Osorio trifft. Ons Jabeur hatte einen guten Start ins Jahr. Ist halt die Frage, bleibt sie verletzungsfrei? Ansonsten könnte sie vielleicht hier eine Profiteurin sein, weil Maria Sakkari hat auch noch nicht zu 100% überzeugt und kommt nach langer Verletzungspause wieder.
Genau, und du hast Emma Navarro angesprochen, die hat zwar eine richtig gute Bilanz gegen Peyton Stearns, 4-1, 5-1, sowas um den Dreh, aber eben was für Paolini gilt, gilt natürlich auch für Navarro. Jetzt geht sie wirklich ans Verteidigen. Jabeur ist hier zumindest die erfahrenste und erfolgreichste Spielerin bisher gewesen und Sakkari, im Moment ja wirklich sehr blass. Gegen Navarro, glaube ich, wenn die nicht in Topform ist, sollte Jabeur eigentlich auch gewinnen. Also es ist eine gute Chance für sie, hier eigentlich das Viertelfinale zu erreichen und punktemäßig erstmal vorzulegen. Ich war letzte Woche ein bisschen skeptisch, aber ich finde die Auslosung eigentlich auch richtig gut für sie. Also ich hatte sie jetzt hier auch ins Viertelfinale getippt.
Ich bin sehr gespannt, weil also da ist sehr viel Luft drin in dieser Geschichte, in dem Teil der Auslosung. Da kann wirklich viel passieren, finde ich. Da kann auch Emma Navarro durchgehen. Wie gesagt, ich glaube, dass hier eine Überraschung drin sein kann für Peyton Stearns. Aber ich habe auch Angela Böhr, die rauskommt aus diesem 16. und dass die vielleicht dann ins Achtelfinale kommt. In einem Achtelfinale könnte sie dann auf Daria Kasatkina treffen. Die trifft auf Viktoria Tomova in der ersten Runde. Da ist dann auch noch Julia Putintseva, die in dieser Woche sehr gutes Tennis spielt. Die spielt in der ersten Runde gegen Elina Amanesia. Auch das ist ein Spiel, was durchaus ein Stolperstein werden könnte. Julia Putintseva, eine Spielerin schon fürs Achtelfinale für die zweite Woche. Ich weiß es nicht. Ich kann mich einfach noch nicht dazu durchringen.
Also ich glaube, hier geht entweder Kasatkina relativ locker durch oder es gibt eine Überraschung. Ich denke, Putintseva zieht das jetzt nicht zwei Wochen am Stück durch. Du hast ja schon das erfolgreiche Turnier in Adelaide angesprochen. Ich kann mir vorstellen, wir sehen ja immer irgendwie einen komplett überraschenden bei Damen und bei Herren der vierten Runde. Also hier so eine Kessler oder eine Wang, wäre ich jetzt nicht total überrascht, wenn die von hier in die vierte Runde gehen würden.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Und dann gucken wir auf das allerletzte 16. Anna Kalinskaya ist da. An 13 gesetzt, trifft auf Kimberly Burrell, die gestern in einem dramatischen Match gegen Oksana Selekmeteva gewonnen hat in der Qualifikation, in der finalen Qualifikationsrunde. Ich habe den dritten Satz komplett gesehen, weil eigentlich danach Dominik Köpfer dann noch spielen sollte. War ein hochdramatisches Match, was wir dort erlebt haben. Da war das muss ich gerade erzählen, da war ein kleines Mädchen, würde ich jetzt sagen 4 oder 5 Jahre, die stand immer direkt hinter der Bank von Kimberly Burrell und hatte immer so ein Pappschild hochgehalten, Kim, I believe in you. Und Kimberly Burrell hat jedes Mal, wenn sie zum Wechsel da auf ihre Bank gekommen ist, hat sie das gesehen, musste immer lächeln. Das kleine Kind war ganz, 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 ganz selig, als dann Kimberly Burrell den Matchball verwandelt hat. Erste Runde also Anna Kalinskaya ja gegen Kimberly Burrell. Dann haben wir Petra Martic, die als erste Lucky Loserin hier rausgezogen worden ist. Die trifft auf Jacqueline Christian. Und dann haben wir Viktoria Azarenka. Gestern war sie bei Novak and Friends mit dabei, beim Mixed, wo auch Alexander Zverev unter anderem dabei war. Die trifft auf Lucia Bronzetti. Und den Teil der Auslosung finde ich jetzt noch nicht so ganz interessant. Interessant wird es meiner Meinung nach für die an 2 gesetzte Iga Świątek. Die trifft in ihrer ersten Runde auf Katerina Siniakova. Zweite Runde könnte so ein bisschen die Aufsteigerin des letzten halben Jahres warten, Rebecca Schramkova. Und in der dritten Runde Ekaterina Alexandrova, vielleicht Emma Raducanu. Iga Świątek hatte schon leichtere Auslosungen. Ich glaube, dass sie durchkommt, aber sie hatte schon leichtere Auslosungen.
Ja, und das noch Amanda Anisimova vergessen.
Ja.
Die kann ja wirklich aus dem Nichts irgendwie ein Halbfinale bei einem Grand Slam erreichen. Also, Świątek hat mir auch genug beim United Cup gezeigt. Auf der anderen Seite kann man durchaus skeptisch sein. Seit dem US Open-Sieg da vor 2,5 Jahren ging ja außerhalb von dem French Open nicht sonderlich viel. Ich meine, ein Viertelfinale steht da. Also, ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass sie hier früh rausgeht. Gegen Siniakova noch nicht gespielt. Schramkova hat die Art von Spiel, um Świątek zu nerven. Anisimova hat das. Raducanu hat bisher gut ausgesehen gegen Świątek. Alexandrova hat schon mal einen Sieg gegen sie geschafft. Also möglich ist es. Sie wird wahrscheinlich auf alle von denen treffen. Aber ich glaube, wenn sie da durch ist, durch diese 3 Runden, wo es gefährlich werden kann, sollte sie eigentlich weiterkommen, weil ich nehme jetzt mal an, dass Azarenka von oben kommt. Die liegt Świątek eigentlich ganz gut. Dann haben wir schon gesagt, darüber könnte eine Überraschung warten. Also Świątek sollte schon den Anspruch haben, ins Halbfinale zu gehen.
Ja, das denke ich auch, dass sie den Anspruch haben sollte, ins Halbfinale zu kommen. Aber ich sage, da müssen wir so ein ganz kleines bisschen drauf schauen. Das wird eine sehr interessante Auslosung und eine Auslosung, wo sie sich nicht zurücklehnen kann. Ich meine, Iga Świątek ist jetzt nicht der Typ, der sich zurücklehnt, aber auf jeden Fall.
Kommt da nicht so vor, ne?
Nee. Sie sollte trotzdem von der ersten Sekunde an fokussiert sein. Wen hast du im Halbfinale? Du hast Iga Świątek im Halbfinale?
Ja, aber jetzt liegt erstmal da, wie Katie Bolter hier das Turnier gewinnt, bevor ich hier.
Katie Bolter gewinnt nicht das Turnier, aber ich glaube, dass sie mindestens ins Viertelfinale kommt. Ich habe am Ende, habe ich dann auch Elena Rybakina im Halbfinale gegen Iga Świątek, aber ich glaube, dass wir von Katie Bolter eine ganze Menge erleben werden und wie du gesagt hast, sie wird halt komplett vom Publikum hier adoptiert werden. Das ist Australias New Girl, Katie Bolter.
Okay, und sonst? Wer gewinnt?
Ach so, Coco Gauff gewinnt in diesem Jahr. Coco Gauff wird im Halbfinale gegen Arina Sabalenka gewinnen und im Finale gegen Elena Rybakina. Das wäre vor allen Dingen eine große Geschichte, weil Rybakina nach dem Ärger, den sie jetzt im Moment durchmacht, dann ins Finale zu kommen.
Und sind die beiden Kronprinzessinnen, ne? Also,
ja.
Die ja jetzt lang im Schatten gestanden haben. Also dann kriegen wir aber Diskussionen, ob die Top 2 nicht eigentlich Top 4 sind.
Ja, also ich sage, dass Coco Gauff dieses Jahr die Australian Open gewinnt.
Okay, ich bin ganz anderen Weg gegangen.
Ja.
Also ich habe Viertelfinale Świątek gegen Jabeur, geht Świątek durch. Andere habe ich Kies gegen Paulini, geht Kies
Na
durch.
Na klar geht Kies durch.
Sabalenka besiegt Gauff, Kies besiegt Świątek, Kies besiegt Sabalenka. Australian Open Sieg für Madison Kies.
Philipp, das kannst du nicht ernst meinen.
Ja klar, ich habe mir das alles angeguckt, habe gesehen, wie die in Adelaide spielt. Irgendwann gewinnt die ihr Grand Slam Turnier, dann halt in Australien.
Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht, dass du wieder ganz klar auf die Karte Madison Keys setzt. Das erfreut meinen Freitagmorgen hier schon wieder enorm.
Naja, vor allem, sie hatte ja in Wimbledon dieses dramatische Match gegen Paulini. Und ich glaube, hätte sie Paulini besiegt, wäre sie Wimbledon-Siegerin geworden.
Ja, da war sie auch verletzt.
Da holt sie es halt hier.
Ja, das war ja tragisch.
Da lag sie 5-2 vorne und war in super Form.
Ja.
Macht es halt hier.
Ja. Wenn wir eine Konstanz in diesem Podcast haben, in den Vorschauen, dann ist es Philipps Madison Keys Tipp. Und ich finde, das gehört dann auch mal wirklich belohnt dann auch. Ne? Also, das war.
Ich wünsche es ihr sehr.
Ja, das war die Auslosung der Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Und da können wir sagen, dass Novak Djokovic sicherlich nicht über seine Auslosung erfreut sein wird. Alexander Zverev vielleicht schon. Und wer kann in diesem Jahr Jannik Sinner gefährden? Darüber sprechen wir gleich. Das alles hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk und unserer großen Vorschau auf die Australian Open 2025.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Jannik Sinner ist der an 1 gesetzte Spieler. Er ist der Titelverteidiger. Er ist der große Favorit. Er ist der Spieler, der... Bei Sabalenka haben wir von einer Aura gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sinner schon diese Aura hat, aber Sinner hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, meiner Meinung nach, sein Level immer noch mal so ein bisschen anzuheben. Und das sieht vielleicht mitunter etwas unterkühlt aus. Das sieht vielleicht auch so aus, als ob er nicht unbedingt die Leute von den Sitzen reißt. Aber es ist das beste Tennis. Es ist das Tennis, an dem sich alle aufrichten müssen. Er trifft in der ersten Runde auf Nicolas Jarry. Und da könnte man vielleicht auf Sandplatz noch sagen, vielleicht ist da eine Chance für Nicolas Jarry. Siehst du hier eine Chance, wie Jannik Sinner hier in Gefahr kommen könnte gegen Nicolas Jarry?
Also sind wir mal ganz ehrlich, er ist der klare Favorit auf den Titel.
Ja.
Also ich werde es nicht tippen, weil ich es ein bisschen öd finde, wenn wir jetzt wirklich nur den Top-Favoriten hier nehmen, habe ich schon häufig genug gemacht. Aber normalerweise gewinnt er hier. Aber er wird so oder so, glaube ich, nicht gegen Jarry verlieren. Jarry hatte ja wirklich diese tollen Monate, so Februar bis April letzten Jahres. Und dann nach Rom ging nicht mehr viel. Und er hat gegen Topspieler schon ganz okay ausgesehen und hat, glaube ich, auch schon mal Sinner geschlagen, als Sinner noch ziemlich weit davon entfernt war, der Sinner von heute zu sein. Aber diese Art von Spieler, relativ groß, starker Aufschläger, der wird Sinner nicht in Gefahr bringen. Das kann Sinner einfach alles besser. Also wenn Sinner jetzt nicht irgendwie total außer Form sein sollte, nachdem er die Offseason verlängert hat und vorher nicht angetreten ist im Turnier, dann sollte Sinner hier ziemlich locker durchgehen und dann hat Sinner wahrscheinlich in den ersten 2-3 Runden wenig Probleme, weil das sind jetzt nicht die Art von Spieler, die Sinner wirklich in Gefahr bringen.
Tristan Schoolcade und Tara Daniel sowieso nicht. Markus Giron und Jannik Hanfmann, die um die zweite Runde kämpfen, wo Jannik Hanfmann durchaus Chancen zugestanden werden können, auch wenn er leichter Außenseiter meiner Meinung nach ist, auch die nicht. Und Flavio Corbolli, der in Phasen wirklich herausragendes Tennis spielen kann, muss erstmal seine erste Runde gegen Thomas Martin Echeverry überstehen. Echeverry, der mich beim United Cup durchaus überzeugt hat und der auch auf Hartplätzen gut klarkommt, gegen Corbolli, das ist für mich so ein 4-Stunden-5-Satz-Match auf Court 15:73.
Ja, Echeverry ist so ein bisschen der normalsterbliche Djokovic. Kobolli hat ein bisschen mehr Ausstrahlung, ein bisschen mehr Flair im Spiel, aber ist für mich ehrlicherweise mit 32 ein bisschen überbewertet. Ist wahrscheinlich eher so die Nummer 45 bis 55 in der Welt. Weiß nicht, ob der hier schon in eine dritte Runde reinkommt, da halte ich viel für möglich, aber wie gesagt, Sinner sollte so oder so das Achtelfinale erreichen.
Das, also, ja, ich glaube, da kann man wirklich einen Haken dran machen. Ein Match, wo ich jetzt gerade so Court Assignments mache, ein Match, was für so die Melbourne Arena oder vielleicht auch sogar für die Margaret Court Arena sehr zuträglich ist, Hubert Hurkacz gegen Talon Griegspoor. Griegspoor haben wir letztes Jahr bei den Davis Cup Finals gesehen, wie er fantastisches Tennis gespielt hat. Hubert Hurkacz noch nicht ganz in der Form nach Verletzung, jetzt auch mit neuem Coach, mit Ivan Lendl dann jetzt hier vor Ort und Nicolas Massou ist noch mit dabei. Das wird sehr interessant und ich glaube, das ist ein Stolperstein für Hubert Hurkacz. Das ist ein wirklich fieses Los für die erste Runde. Zweite Runde Miomir Kecmanovic oder Dusan Lajovic und dritte Runde, da haben wir entweder Holger Rune oder Zhang Zhizhen. Auch eine unangenehme erste Runde für Holger Rune. Zweite Runde Matteo Berrettini oder Cameron Norrie. Cameron Norrie, der in Auckland einer Disqualifikation gerade noch zuvor gekommen ist, als sein Schläger ins Publikum gegangen ist. Das ist ein sehr interessanter Teil der Auslosung.
Ja, Norrie quält sich immer in Auckland. Der ist ja eigentlich Südafrikaner, der in Neuseeland aufgewachsen ist und für Großbritannien spielt, nachdem er in den USA in College gegangen ist. Aber ich glaube, Neuseeland ist eigentlich seine Heimat. Aber irgendwie tut er sich da jedes Jahr schwer. Hurkacz gegen Griegspoor, meine ich, 4 oder 5 Mal schon gegeneinander gespielt. Ausgeglichene Bilanz, auch schon mal Grand Slams, enge Geschichten gehabt. Also Hurkacz wahrscheinlich eher einer für Wimbledon, Berrettini wahrscheinlich auch eher einer für Wimbledon. Mal gucken, wer hier weiterkommt. Hm?
Ich sag dir mal die Ergebnisse von Hubert Hurkacz gegen Talon Griegspoor. 2023 Roland Garros, Hubert Hurkacz gewinnt 6-4 im fünften Satz. 2023 Halle Rasen, Griegspoor gewinnt 10-8 im Tiebreak des dritten Satzes. 2023 Basel, Hurkacz gewinnt 6-4 im dritten Satz. 2024 Rotterdam, Talon Griegspoor gewinnt in 3 Tiebreaks 7-4 im dritten Satz. Das ist eine unfassbar enge Begegnung. Wenn wir von auf Augenhöhe sprechen, das ist eine Begegnung, die im Lexikon unter Augenhöhe steht.
Ja, und das wird sich Lendl angucken und wahrscheinlich fragen, warum man das angenommen hat. Ne? Also.
Ja, was hältst du da hier von diesem Teil Matteo Berrettini, Cameron Norrie, Zhang Zhizhen und Holger Rune? Das ist unglaublich interessant, meiner Meinung nach.
Tja, aber alle 4 sind nicht ganz einzuschätzen. Ne? Zhang ist für hohe Höhen zu haben, Rune könnte auch am Ende des Jahres die Nummer 3 der Welt sein. Berrettini hat eine super Bilanz im letzten Jahr gehabt und ist in Grand Slams wirklich gut. Aber wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn er sich irgendwie an Norrie die Zähne ausbeißen würde.
Ja, sehr gespannt. Sehr gespannt bin ich auch auf das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Alex Mickelson. Tsitsipas hat hier 4-mal das Halbfinale erreicht, 1-mal das Finale, also 3-mal das Halbfinale, 1-mal das Finale erreicht. Ist eigentlich sein Turnier und trotzdem ist er nicht mehr in der Form und vor allen Dingen ist er sehr ausrechenbar geworden mit seinem Spiel. Alex Mickelson hat eine gute letzte Woche gehabt. Bin ich sehr gespannt. Ist ein Stolperstein für Stefanos Tsitsipas. Ganz klar, meiner Meinung nach. Zweite Runde, James McCabe oder Martin Lanaluce. Martin Lanaluce, das ist ein junger Spieler, der sich hier durch die Quali durchgekämpft hat. Hochinteressanter Mann. Über den können wir in den nächsten Monaten auch noch sprechen. Bei dir fällt immer was runter. Alles okay bei dir?
Ja, zum zweiten Mal. Ja.
Und dann haben wir noch ein ganz interessantes Duell, Karen Khachanov gegen Adrian Mannarino. Mannarino nicht mehr in der Form von letztem Jahr, wo er hier so für Aufsehen gesorgt hat. Karen Khachanov ist allerdings auch noch nicht zu 100% wieder fit. Auch ein sehr interessanter Teil der Auslosung. Was sagst du zu Stefanos Tsitsipas gegen Alex Mickelson?
Ich glaube, am Ende gewinnt es Tsitsipas. Ist schon noch der bessere Mickelson. Bisschen nicht komplett unähnliche Spieler, auch wenn Tsitsipas vielleicht mehr über die Athletik kommt. Ich glaube, da geht er durch. Mannarino hat hier wirklich ja die vierte Runde zu verteidigen und stand ja letztes Jahr hier kurz vorm Triple Bagel gegen Novak Djokovic, hat aber gleich eine ziemlich schlechte Bilanz gegen Khachanov. Vielleicht kann Khachanov hier die Auslosung für sich nutzen und in die vierte Runde einziehen, halte ich jetzt nicht für unmöglich.
Ich halte es auch nicht für unmöglich. Das ist eigentlich so ein Turnier, oder so eine Auslosung, wo Karen Khachanov am Ende dann durchgehen kann, weil er sich sehr seriös durcharbeitet. Francisco Cerundolo an 31 gesetzt, trifft auf Alexander Bublik. Sicherlich eine Begegnung, die man auf Court 6 mit der Bar, diesem Court mit der Bar, dann gut angucken kann. Wir haben Zizou Bergs, der auf Facundo Dias Acosta treffen wird. Und wir haben Alex de Minaur, der gegen Botik van der Sandsrup in der ersten Runde spielen wird. Und die Australier versuchen es jedes Jahr wieder aufs Neue mit dem Hype rund um Alex de Minaur. Alex de Minaur hat beim United Cup gut gespielt, hat die Leute auf seine Seite gezogen, ist ja hochbeliebt. Er ist zum ersten Mal in seiner Karriere an 8 gesetzt in einem Grand Slam. Ich bin so gespannt, ob er wieder mit dem Druck klarkommen wird, weil Botik van der Sandsrup ist keine leichte erste Runde. Zweite Runde wird sicherlich ein bisschen leichter werden. Dritte Runde Cerundolo oder Zizou Bergs, auch sehr, sehr spannend. Und Achtelfinale Tsitsipas, Karen Khachanov. Das ist schon nicht unbedingt ganz leicht für de Minaur.
Nee, wird ordentlich Arbeit. Ich hatte nochmal nachgeguckt. Die Bilanz gegen Tsitsipas und Sinner sind zusammen 2-22.
Ja,
also,
ja.
Wenn er was reißen will, dann wird er entweder Überraschungen hier haben müssen, die ihm den Weg schon vorher frei machen, oder wird einen oder vielleicht beide überwinden müssen. Ich fand ihn auch sehr überzeugend beim United Cup und denke auch, dass er zumindest durch die ersten zwei, drei Runden ziemlich gut durchkommt.
Er wird den Center Court bekommen, er wird die Margaret Court Arena bekommen und er ist der, also das ist schon so ein bisschen um ihn und Katie Bolter hier alles aufgebaut, auch wenn man sicherlich Alda Tomjanovic noch gerne auch weiter sehen wollen würde, aber ich glaube, die beiden werden so ein bisschen die Hauptschlagzeilen in den nächsten zwei Wochen hier schreiben. Taylor Fritz ist an 4 gesetzt. Alexander Zverev hat Stoßgebete zum Himmel geschickt, dass er in der anderen Hälfte ist. Trifft auf Jenson Brooksby, der nach Dopingsperre wiederkommt. Jenson Brooksby hatte 3 Dopingtests verpasst, deswegen ist er gesperrt worden, kommt jetzt wieder. Ich habe ihn im Training einmal gesehen, da sah er noch nicht so richtig gut aus. Allerdings Jenson Brooksbys Spiel, glaube ich, kann man auch im Training nicht einschätzen. Zweite Runde Borna Coric oder Christian Garin. Christian Garin hatte das stimmungsvollste Qualifikationsmatch, als er gegen Laszlo Djere gewonnen hat. Und der Court 7, glaube ich, war pickepacke voll. Es war eine Riesenstimmung. Garin hat sich durchgesetzt und ist durch die Quali durchgekommen. Dritte Runde, dann ein, oder auch in der ersten Runde ein Match, auf das wir uns, glaube ich, freuen können. Gael Monfils gegen Giovanni Mpecci-Pericard. Ich glaube nicht, dass Gael Monfils das so richtig gut passt, dass er in der ersten Runde auf seinen jungen Landsmann trifft, der anstelle seiner quasi gesetzt ist.
Ja, und sich jetzt, glaube ich, auch nicht von Monfils einlullen lässt. Was hat der? Irgendwie 70. Halbfinale gerade seiner Karriere erreicht, was völlig abgefahren ist. aber normalerweise ist Mpecci-Pericard da der Favorit. Ist auch der Favorit, die dritte Runde zu erreichen. An sich würde ich sagen, Fritz ist hier der Name, der schon über allen schwebt. Aber Monfils gegen Mpecci-Pericard könnte entweder total unterhaltsam werden, weil Monfils es schafft, ihn in so ein Match zu verwickeln, oder Mpecci-Pericard serviert ihn halt locker vom Platz, dann ist es wahrscheinlich eher öde.
Daniel Altmaier trifft auf Franziskus Komisanya. Komisanya hat letztes Jahr in Rio einen Challenger auf Hartplatz gewonnen und trotzdem, Daniel Altmaier darf sich über seine Auslosung nicht beschweren. Er ist nach wie vor auf der Suche nach den guten Ergebnissen auf Hartplatz. Hier ist es wirklich vielleicht sogar eine goldene Chance, die zweite Runde dann zu erreichen. Ben Shelton trifft in einer unangenehmen ersten Runde auf Brandon Nakashima. Zweite Runde Pablo Carreño Busta oder Kamil Majerschak. Kamil Majerschak, der hier mit Christopher Kaas vor Ort ist und sich hier durch die Quali durchgespielt hat. Und dann haben wir noch 2 sehr interessante Begegnungen. Roberto Bautista Agut gegen Denis Shapovalov und Matteo Arnaldi gegen Lorenzo Musetti. Hier gibt es auch ein Hauen und Stechen. Und Ben Shelton wird sich über seine Auslosung auch nicht freuen.
Nee, 2 Matches gegen Nakashima, 2-mal gewonnen, aber es waren ziemlich viele 7-6 Sätze darin. Bautista Agut ist jemand, der wahrscheinlich in der Vergangenheit die Auslosung hier für sich genutzt hätte, aber nicht mehr so viel gespielt jetzt natürlich in den letzten Monaten. Vielleicht ist am Ende doch wieder Musetti, der sich hier durchsetzt, aber na, abseits von Shelton, der so ein bisschen so ein Grand Slam-Tier letztes Jahr war, ist hier keiner, der mich jetzt total überzeugt. Und auch Shelton überzeugt mich jetzt nicht total.
Nee, und vielleicht gehört Lorenzo Musetti auch wegen seiner neuen Frisur bestraft.
Sag's ihm.
Das werde ich tun.
André, einfach guck's ihm ins Gesicht und dann.
Ja. Und schüttel einfach nur den Kopf. André Rublev hat das vielleicht unangenehmste Los bekommen, was man bekommen kann, wenn man einen Qualifikanten zieht. Und der Hype ist real rund um João Fonseca. João Fonseca hat letztes Jahr die Next-Gen-Finals gewonnen, hat in diesem Jahr gleich in Canberra das Challenger gewonnen und ist durch die Qualifikation durchspaziert. Immer voll die Courts, wo er gespielt hat. Die Leute gucken auf ihn. Er scheint the real deal zu sein und er trifft auf André Rublev. Und die beiden haben beide eine unfassbar gute Vorhand. Die armen Bälle Und Rublev muss sich hier sehr, sehr hüten, hier nicht in der ersten Runde rauszugehen.
Ja, ich habe so ein bisschen Head-to-Heads durchgeguckt von Rublev gegen verschiedene Spieler. Eben, wie schätzt man Fonseca ein? So der Vergleich, den ich am meisten lese, ist Sinner. Mhm. Und wie hat Rublev gegen den jungen Sinner abgeschnitten? Sah gar nicht so gut aus. Und Fonseca hat natürlich eine ähnliche Fähigkeit wie Rublev. Großes Tempo von der Grundlinie gehen zu können. Ich glaube, er hat am Ende mehr Potenzial, als Rublev das hat. Also heißt nicht, dass er eine bessere Karriere hat. Ich glaube, er hat einfach nur mehr Potenzial. Ich glaube, am Ende geht hier Rublev durch, aber es könnte schon eins der 5 Erstrunden-Matches sein, auf das am meisten Fokus gelegt werden
wird. Ja, und da, ich glaube auch, dass das eins der Matches ist, worüber wir dann wirklich nochmal ausführlich sprechen werden, wenn es denn gespielt worden ist. Rublev gegen Fonseca, 2. Runde Sonego oder Stan Wawrinka könnte auch sehr stimmungsvoll werden. Francis Tiafoe ist da noch, der muss in der ersten Runde aufpassen gegen Arthur Rinderknecht. 2. Runde vielleicht Fabian Marojan, also auch hier ist eine ganze Menge Musik in diesem Teil der Auslosung drin. Und dann haben wir der ganz unten für den Abschluss dieser oberen Hälfte, Daniil Medvedev. Der trifft auf den thailändischen Wildcard-Inhaber Kasidit Samrey. In der 2. Runde Leonard Tien oder Camilo Carabelli. Und in der 3. Runde vielleicht Alexei Popperin oder Rinki Hijikata oder Mitchell Krueger. Daniil Medvedev hat sein 2. Kind begrüßt in dieser Woche. Deswegen hat er in der Vorbereitung nicht gespielt. Ich habe ihn gestern trainieren sehen. Ich glaube, ihm ist geholfen worden in dieser Auslosung so ein bisschen für einen guten Einstieg.
Man kann sagen, das erste Kind sieht einfach aus wie er. Also Wahnsinn. Ja. Er sitzt neben seiner Tochter und die wird dann mal aussehen wie der Papa.
Ja.
Aber ja, süßes Foto, keine Frage. Guter Grund, warum man die Vorbereitung nicht spielt. Ich meine, er hat ja letztes Jahr auch die Vorbereitung nicht gespielt, ist ins Finale eingezogen. Da habe ich ihn jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er durch die ersten Runden eigentlich ganz gut durchkommt. Popperin wäre, glaube ich, schwierig. Tien, so eine vielleicht ja Herausforderung der Zukunft. Dann lass es Rublev, Tiafoe, Fonseca sein. Ich glaube, er wird hier eigentlich, ich habe ihn jetzt mal ins Viertelfinale getippt, jetzt nicht mit der allergrößten Überzeugung, aber ich glaube, es sollte ihm eigentlich alles einigermaßen gut hier liegen.
Ich glaube, dass er im Viertelfinale gegen Taylor Fritz verliert, Taylor Fritz dann im Halbfinale gegen Jannik Sinner verliert. Es ist so langweilig. Entschuldigung.
Na, siehst du, ich habe es anders getippt.
Oh.
Warte, ich muss hier in meine schlaue Liste reingehen. Ich habe Fritz gegen Medvedev, da setze ich Fritz durch. Und im anderen habe ich Dimenor gegen Rune. Dimenor geht durch.
Warte. Du hast Rune, dass er gegen Sinner gewinnt?
Irgendwer muss ihn da rausnehmen dafür, dass mein Dimenor ins Finale-Tipp in Erfüllung geht. Weil ich glaube nicht, dass Dimenor selber das machen kann. Also musste ich jemanden finden, habe ich mir Rune ausgesucht.
Boah, das wär aber eine kleine Erschütterung der Erde.
Naja, also ich glaube, wahrscheinlich hat Dimenor 1-2 Jahre eine Chance, mal so einen großen Lauf zu setzen. Und hier wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, aber irgendwer muss ihn da rausnehmen. Alleine wird er es nicht schaffen. Ich glaube es auch nicht, aber ich habe ja schon am Anfang des Herrenteils gesagt. Also er ist für mich der klare Favorit auf den Titel, aber ich fände es jetzt gerade langweilig, ihn durchzutippen. Also habe ich mal Dimenor genommen.
Sehr schön. Einfach mal ein bisschen edgy zum Anfang des Jahres sein. Das war die obere Hälfte. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die untere Hälfte sprechen. Über Novak Djokovic, über Carlos Alcaraz, über Alexander Zverev und so viele andere Spieler, weil da ist auch eine ganze Menge Musik drin. Hier bei der unteren Hälfte und gleich geht's weiter mit unserer Vorschau auf die Australian Open 2025. Es war die große Frage, in welchem Viertel wird Novak Djokovic auftauchen, weil er ist nicht unter den ersten 4 gesetzt, er ist an 7 gesetzt und auf wen könnte er im Viertelfinale treffen? Er selber hätte sich wahrscheinlich erwünscht, dass er auf Taylor Fritz im Viertelfinale trifft. Jetzt hat er Carlos Alcaraz im Viertelfinale, sollte er soweit kommen. In der ersten Runde trifft er auf einen sehr, sehr hoffnungsvollen Nachwuchsprofi, Nishesh Basavareddy, der in dieser Woche sehr gutes Tennis spielt in Auckland und der eine gute Zukunft vor sich hat, wahrscheinlich noch keine Zukunft oder noch keine Zukunft in 2 oder 3 Tagen, die einen Sieg gegen Novak Djokovic beinhaltet. 2. Runde, Chaimer Faria oder Pavel Kotov, da ist, glaube ich, für Novak Djokovic schon eher ein bisschen Durchatmen angesagt, aber die 3. Runde, die könnte für Novak Djokovic wirklich speziell werden. Thomas Machac trifft auf Sumit Nagal in der 1. Runde und dann haben wir Riley Opelka, der gerade vor Wochenfrist gegen Novak Djokovic gewonnen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das im Best of 5 nochmal schafft, aber er muss auch erstmal an Thomas Machac vorbei. Aber in den ersten 3 Runden warten mindestens 2 Gegner auf Novak Djokovic, die höhere Konzentration von ihm verlangen, meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
Ja, und eben, wie sprechen wir noch aus? Bassa war ready.
Ja, wie man spielt.
Der steht im Ruf so ein bisschen, ein junger Djokovic, aber ohne die Top-Athletik zu sein. Habe ich aber jetzt noch nicht wirklich gesehen. Bin ich gespannt, was der Djokovic irgendwie entgegenstellen kann. Letztes Jahr hat man ja hier ihn gegen Prismic. Und
genau.
Das war sehr unterhaltsam. Mhm. Machac, der hat ja einmal schon gegen Djokovic gewonnen. Letztes Jahr in Genf, diese kuriose Partie direkt vor den French Open. Hat auch einmal dann gegen ihn verloren. Ich glaube auch, dass er Djokovic fordern könnte. Aber ich vermute, er würde wieder Nerven wegschmeißen. Irgendwo tief im vierten oder im fünften Satz. Also ich gehe davon aus, Djokovic geht hier in die vierte Runde rein. Aber bei Machac könnte ich mir vorstellen, Opelka macht mir jetzt eher die Rücken Sorgen, wegen dem er ja aufgegeben hat im Finale von Brisbane. Wir wissen alle, Rücken, großer Mensch, das erholt sich nicht sofort. Also da bin ich ein bisschen skeptisch.
Da können wir auch eine Geschichte von erzählen, ne?
Ja.
Ja.
Und man muss sagen, aber hat einen geilen Gegner in der ersten Runde, Gauthier Onglin.
Ja.
Das ist natürlich dann ein sehr schöner Name.
Ja, absolut. Jerzy Lehecka ist quasi Nachbar von Tomasz Machacsik. Beiden könnten sich allerdings erst im Achtelfinale gegenüber treffen. Der trifft auf Litu aus Australien. Dann haben wir noch Hugo Gaston, der auf Omar Jessica trifft aus Australien. David Goffin, der auf Benjamin Wancy trifft. Und dann meine Lieblingsbegegnung der ersten Runde. Fabio Fognini gegen Grigor Dimitrov. Es ist ernsthaft, geht mehr Style als Fognini gegen Dimitrov? Nein, es geht nicht.
Ja, werden sie doch auch auf diesen Court mit der Bar legen, oder?
Ich glaube eher, dass es das hier für 1573 auch so eine Begegnung ist. So am späteren Nachmittag, der 1573er Court hat jetzt ein leichtes Dach bekommen, damit die Leute ein bisschen Schatten bekommen. Aber das ist ja dieser Court, wo man, wenn man richtig sitzt, auf die Skyline von Melbourne schauen kann. Und wenn man zwei so schöne Menschen hat wie Fabio Fognini und Grigor Dimitrov, dann braucht man die schönste Kulisse dafür, meiner Meinung nach.
Wird schon passen, ne?
Ja.
Und danach könnte er auf Goffin treffen. Hatte ich auch nochmal nachgeguckt, hatte mich erinnert, das war doch auch schon so eine Partie, die es so häufig schon gab. 13-2 die Bilanz für Dimitrov. Mhm. Und dann gegen Lehecka, gegen den er aufgeben musste im Halbfinale von Brisbane. Also ich traue dem Körper von Dimitrov jetzt nicht mehr so ganz, abseits seiner Schönheit, aber eigentlich meint es die Auslosung ganz gut mit ihm. Ne?
Hast du sein Instagram-Video gesehen mit einhändiger Rückhand, wo er in Unterwäsche vor einem Bügelbrett steht?
Nee, sehr nackig schön. Rumturnt.
nicht nackig, aber es ist mal wieder sehr, sehr lustig alles. Also Fabio Fognini gegen Grigor Dimitrov, eine der schönsten Begegnungen, die schönste Begegnung auf jeden Fall der ersten Runde. Jack Draper, von dem wissen wir noch gar nichts. Der hat gesagt, er hat den United Cup abgesagt, hat auch für den Davis Cup nach den Australian Open abgesagt, weil er Probleme hat, weil er körperliche Probleme hat. Er hat aber gesagt, dass er für die Australian Open fit ist. Der trifft auf Mariano Navone in der ersten Runde. Zweite Runde Thanasi Kokkinakis oder Roman Safiulin. Über Kokkinakis gegen Safiulin steht auch 5 Sätze, 4,5 Stunden drüber in meinen Augen. Und dann haben wir Sebastian Korda. Der trifft auf Lukas Klein aus der Slowakei. Und die Älteren werden sich erinnern, Lukas Klein letztes Jahr im Match-Tiebreak gegen Alexander Zverev in 5 Sätzen verloren, wo Alexander Zverev hinterher dann gesagt hat, ja, so nach 3-4 Sätzen wusste ich, was er macht.
Ja, ich glaube nicht, dass er Korda genauso herausfordern kann, aber warten wir mal ab. Also ich meine, der spannende Name hier ist Draper.
Ja.
Du hast schon gesagt, ist ja nicht angetreten in dieser Saison. Wäre der jetzt in Form, läge es auf der Hand, hier ihn irgendwie zur großen Überraschung irgendwie herzureden, aber ich bin mal im Moment noch vorsichtig, wie es für ihn hier wirklich in den ersten paar Runden aussieht. Das möchte ich erstmal sehen, wie gut er wirklich spielt.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich finde, da ist zum Beispiel auch vieles drin. Da ist dann auch drin, dass Alexander Vukic zum Beispiel in die dritte Runde einzieht, weil von Sebastian Korda bin ich auch noch nicht überzeugt. Ich bin sehr gespannt drauf, wie Korda hier spielen wird. Auch der hat immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt und auch mit Formschwankungen. Da bin ich auch sehr gespannt. Hier kann eine ganze Menge passieren. Und Jack Draper auf seinen ersten Auftritt bin ich wirklich sehr gespannt. Dominik Köpfer spielt in der ersten Runde gegen Jordan Thompson, der an 27 gesetzt ist. Jordan Thompson hat sich letztes Jahr fantastisch gesteigert, ist jetzt gesetzt hier bei den Australian Open, ist sicherlich der Favorit gegen Dominik Köpfer. Und ich habe gestern mit Dominik Köpfer nach dessen erfolgreicher Quali gesprochen, als er sich durchgesetzt hat gegen den Australier Blake Ellis. Und das Interview, weil ich es in keinem anderen Kontext jetzt unterbringen werde, das Interview mit Dominik Köpfer, das hören wir jetzt hier.
Dominik Köpfer, Glückwunsch zum Hauptfeldeinzug bei den Australian Open. Wie viel Rost war noch dabei hier jetzt nach einem ja, fast halben Jahr Pause dann noch?
Ja, ich habe mal zurückgeschaut. Ich habe, glaube Olympia gegen Anubaldi das letzte Match gewonnen, also 6 Monate her. Ist nicht so leicht. Dann letzte Woche Camber auch harten Start gehabt, der wirklich ja, viel Rost dabei, würde ich sagen. Aber ja, habe mich ins Turnier gekämpft. Der hätte genauso gut in der ersten Runde vorbei sein können. Aber ja, bin immer da geblieben, weiter gekämpft. Und jetzt, Tennis läuft auch wieder besser die letzten 2 Runden, letzten 3 Sätze. Deswegen ja, durchaus positiv und super happy, dass ich ja, es geschafft habe. Erst heraus aus dem Hauptfeld gewesen. Der Entry-List nie so leicht. Noch gehofft, dass ich reinkomme. Und dann eben doch Quali gespielt. Aber ja, war ja, coole 3 Matches.
Ist das jetzt vielleicht sogar so ein kleiner Vorteil, einfach mal reingekommen zu sein, jetzt noch 3 Matches zu gewinnen? Es war ja insgesamt eine sehr bunte Quali mit den Matchbällen, die du gesagt hast, die du abgewehrt hast, etc. Dass man sich einfach auch mal so durchbeißt?
Ja, sicher. Das hat es gebraucht. Ich denke, nur so kommst du wieder zurück. Nur so kriegst du wieder Selbstvertrauen. Nur so schaffst du es dann wieder, so Matches dann auch rumzudrehen. Und ja, alles zu geben, alles rauszulassen, auch wenn es Tennis mal nicht so läuft, was jetzt am Anfang der Fall war. Aber ja, damit ja, mit 3 Siegen kann man anfangen. Guter Start, jetzt ins Jahr qualifiziert. Ich glaube, nur das zweite Mal nach US Open 2019, sonst habe ich noch nie qualifiziert, das ist immer direkt oder in der Quali verloren. Deswegen ja, durchaus positiv.
Du hast jetzt seit ein paar Wochen mit Carsten Arians zusammen. Habt ihr in irgendeiner Weise Schwerpunkte gelegt in der ersten Zusammenarbeit oder wie läuft das jetzt mit euch beiden?
Ja, viel im Mindset. Haben hart gearbeitet auf Mallorca für 3 Wochen. Physio und Athletik-Coach dabei. Schon eine ganz schöne Umstellung für mich. Anderes Training, intensiveres Training. Aber ja, ich fühle mich fit, gesund wieder. Arm ist hier soweit in Ordnung. Deswegen, ja, ich freue mich drauf. Das ist jetzt erst der Anfang, wie gesagt, seit 4 Wochen arbeiten wir zusammen. Das ist noch nicht so viel, aber ja, wird viel am Mindset gearbeitet, dass ich eben ja, konstanter werde und dann immer bei jedem Punkt da bin. Deswegen ja, mit dem letzten Match jetzt hier bin ich sehr happy, wie ich da geblieben bin und dann auf meine Chancen gewartet habe.
Eine Frage noch, 3 harte Matches jetzt dabei gehabt. Körper macht mit, ist alles in Ordnung?
Ja, passt. Ja, 3x über 2 Stunden gespielt wahrscheinlich. Mhm. Aber ja, fühle mich gut. Jetzt Tag Pause morgen, dann Samstag Training und dann schauen, gegen wen es geht. Und ja, ich freue mich aufs Hauptfeld und dabei zu sein.
Glückwunsch, wir sehen uns.
Danke. Danke.
Bis dann. Tschüss.
Dominik Köpfer, jetzt also auch mit Carsten Arians am Start, hat gesagt, mit viel am Mindset gearbeitet die letzten Wochen und in den ersten Wochen zusammen mit Carsten Arians und war heilfroh, dass er nach 6 Monaten endlich mal wieder ein Match gewonnen hat und jetzt 3 am Stück. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit für Köpfer, hier durch die Quali durchzukommen. Jetzt die Belohnung gegen Jordan Thompson. Ich finde, er ist nicht chancenlos. Er hat jetzt 3 Siege durchgeschafft, aber Jordan Thompson hat eine ziemliche Stabilität bekommen in den letzten Monaten.
Ja, und ich meine, gute Bilanz gegen Köpfer. Mhm. Auch schon ein paar Mal gegeneinander gespielt. Thompson ist ja auch einfach jemand, der es Gegnern unangenehm macht. Also eine bestimmte Preisklasse an Gegner schlägt er nicht. Ich sehe den hier nicht Alcaraz schlagen. Aber er setzt aus meiner Sicht halt viele unter Druck, die nicht zur Höchstform auflaufen. Von daher, ich sehe ihn ja als leichten Favoriten gegen Köpfer. Aber halt nicht für unmöglich, dass sich Köpfer zum Beispiel in die 3. Runde spielt und da dann auf Alcaraz trifft.
Alcaraz trifft auf Alexander Schewtschenko in der 1. Runde. 2. Runde Yoshihito Nishioka oder Aziz Dugas aus Tunesien. 3. Runde dann vielleicht Jordan Thompson, vielleicht Dominik Köpfer. Alexandre Müller ist dann auch da, der auch eine gute Vorbereitung gespielt hat. Carlos Alcaraz könnte im Viertelfinale auf Novak Djokovic treffen. Ich glaube, das ist die Begegnung, die er dann auch anvisiert, oder? Das muss er ja.
Ja, also ich will ihn eigentlich in einem Grand-Slam-Finale gegen Sinner sehen und ist natürlich cool, wenn wir nochmal die Chance bekommen gegen Djokovic. Ich meine, Djokovic wird es nicht mehr ewig machen, aber wir haben die erstaunliche Situation, die beiden sind ja in Wimbledon jetzt schon 2-mal aufeinander getroffen, French Open aufeinander getroffen, hier. Und das ist ja, in Djokovic ist in 3 Jahren ja spätestens weg. Und dass dann 2 der wahrscheinlich besseren Tennisspieler der Geschichte ein paar Mal aufeinander getroffen sind, ist natürlich eine super Nummer. Und hier auch nochmal, also ich fände es allein für die Geschichtsbücher eine sehr coole Sache, wenn die beiden aufeinander treffen. Käme es so, dann würde ich Alcaraz schon klarer vorne sehen. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich das Djokovic-Turnier überhaupt. Also wäre wahrscheinlich ein massiver Hype. Alcaraz, der die Chance hat, hier als jüngster Spieler überhaupt den Grand Slam, also alle 4 Grand-Slam-Turniere zu gewinnen gegen ja, den Hüter der Australian Open. Also wäre sicher das Hype-Match schlechthin.
dass die schnarchigste Runde bei Herrenturnieren in den letzten Jahren war immer das Viertelfinale. Es haben sich immer so ein paar Überraschungen durchgesetzt und dann waren die großen Favoriten dabei und dann waren die vier Viertelfinals wirklich meistens Stinker. Wenn das Match hier kommen sollte, Alcaraz gegen Djokovic, dann haben wir auf jeden Fall eine richtig tolle Begegnung für ein Viertelfinale.
Ja, also ging ich ja davon aus.
Wir haben Casper Ruud. Der ist an 6 gesetzt, trifft auf Raúl Monar in der ersten Runde. Zweite Runde könnte dann Jakub Mencik warten. Der muss in der ersten Runde gegen Nikolaus Basilashvili ran. Basilashvili, der sich qualifiziert hat hier in diesem Turnier. Jerry Chang ist damit dabei, der auf Alejandro Davidovic Fokina trifft. Und Jan-Lennard Struff, der hat mal wieder einen gesetzten Spieler gegen sich. Aber wäre er vorher gefragt worden, welchen Spieler möchte er haben aus den Nummern 24 bis 32, er hätte wahrscheinlich erst Sebastian Baez gesagt und dann vielleicht Félix Auger-Aliassime, weil das ist ein Spieler, der eben durchaus liegt. 2-2 ist die Bilanz zwischen den beiden. Und Struff ist auf keinen Fall hier chancenlos gegen Auger-Aliassime.
Ja, war jetzt nicht die ideale Vorbereitung, glaube ich, in Auckland, ne?
Nee.
Aber kann man ja auch nicht über Auger-Aliassime sagen. Mhm. Von daher, ich sehe ihn da auch mit einer 50-50-Chance reingehen.
Was sagst du zu Casper Ruud? Weil ich glaube, dass für Casper Ruud hier sehr früh Schluss sein wird. Gegen Raúl Monar nicht unbedingt. Aber ich habe Jakub Mencik hier in der dritten Runde.
Sagen wir mal so, Zverev wird sich bedankt haben,
dass Casper Ruud
sein Gegner hier ist.
Ja.
Ja, es liegt ein bisschen auf der Hand, dass Mencik ihn rausnimmt. Ne? Vielleicht ist Ruud irgendwie doch in so toller Form wie Anfang des letzten Jahres und geht hier dann ein bisschen überraschend ins Viertelfinale, aber Mencik ist sicherlich derjenige, von dem man bei einer guten Aufschlagsleistung erwarten könnte, dass er hier Ruud rausnimmt.
Wer, glaube ich, auch sehr zufrieden mit seiner Auslosung ist, ist Tommy Paul. Der trifft auf Chris O'Connell in der ersten Runde aus Australien. Zweite Runde Kei Nishikori, der super gespielt hat hier in der Vorbereitung. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Oder Thiago Monteiro. Dritte Runde Alejandro Tabilo, vielleicht James Duckworth oder Dominik Stricker. Und Achtelfinale dann gegen Ruud, gegen Mencik, gegen Auger-Aliassime, gegen Struff. Tommy Paul muss das hier nutzen. Der hat letztes Jahr schon gut gespielt hier bei den Australian Open. Er muss diese Auslosung für sich nutzen.
Ja, ich habe ihn auch im Viertelfinale.
Ja.
Also spricht für mich viel dafür. Stand hier schon mal im Halbfinale. Die Bedingungen liegen ihm, glaube ich, wirklich von der Schnelligkeit der Plätze her. Spielt gerade wieder eine gute Vorbereitung. Also spricht für mich jetzt nicht viel dagegen, dass er hier das Viertelfinale erreicht.
Ja, für mich auch nicht. Also das ist eine Auslosung, die, da muss er auch selber sagen, okay, das muss ich für mich ausnutzen. Hugo Humbert ist an 14 gesetzt, trifft in der ersten Runde auf Matteo Gigante, der sich hier durchgesetzt hat, zum ersten Mal, glaube ich, sich für ein Hauptfeld qualifiziert hat.
Als Messi Italiener wäre das dein Name, ne?
Das wäre mein Name, auf jeden Fall. Und dann haben wir eine Historie, also das ist eine historische News. Hadi Habib aus dem Libanon ist der erste Profi aus dem Staate Libanon, der sich für ein Grand Slam Hauptfeld Male or Female qualifiziert hat. Trifft auf Budenschak Kete aus China, ist da sicherlich auch nicht chancenlos. Ist ein bisschen schade, Benjamin Hassan ist in der zweiten Runde der Quali ausgeschieden, war immer so ein bisschen der Vorreiter des libanesischen Tennis, als seitdem er jetzt wieder für den Libanon spielt. Hadi Habib hat jetzt vor ihm das Grand Slam Hauptfeld erreicht. Dann steht da allerdings auch noch ein Name, der sich auch Hoffnung machen sollte, hier mindestens das Achtelfinale zu erreichen. Das ist Arthur Fies. Der trifft auf Otto Virtanen aus Finnland in der ersten Runde. Könnte in der dritten Runde gegen Hugo Humbert spielen. Ich habe ihn gesehen, jetzt mit Alexander Zverev hat er zusammen trainiert. Da sah er sehr gut aus. Arthur Fies wird auch mit Selbstbewusstsein in dieses Turnier gehen.
Ja, und hatte ja in Tokio einen Sieg gegen Humbert, hat schon mal gegen Zverev gewonnen. Also, wenn er einen Durchbruch schafft, dann könnte es hier kommen. Ich sehe es jetzt noch nicht, aber irgendwann vermutlich in diesem Jahr wird er mal ein Viertelfinale oder so bei einem Grand Slam raushauen.
Sebastian Baez an 28 gesetzt, trifft auf Arthur Cazaux. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich schon in der ersten Runde verabschiedet. Dann haben wir einen Spieler, über den wir beim letzten Mal gar nicht so richtig viel gesprochen haben, letzte Woche, wo Philipp dann auch ein bisschen die Diskussion verweigert hat, Nick Kyrgios. Der trifft auf Jacob Fernley in der ersten Runde.
Wenn
er denn antritt, ja. Es ist jetzt, wir nehmen hier auf um 9.22 Uhr Ortszeit Melbourne, also 23.22 Uhr deutsche Zeit. Und um 11 Uhr australischer Zeit ist die Pressekonferenz von Nick Kyrgios. Und dann sind wir schlauer, ob Nick Kyrgios antreten wird. Er hat jetzt ein oder zweimal trainiert. Er hat eine Bauchmuskelzerrung, ist deswegen zum Showmatch gegen Novak Djokovic nicht angetreten. Ich glaube nicht, dass er antritt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass er ein bisschen kneift, weil er nicht die Fitness hat, um ein Best-of-Five-Match durchzustehen.
Ja, und ich meine, Fernley ist halt so ein super ernsthafter Typ. Ja. Also das ist wahrscheinlich, was er dann verliert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fernley sich da irgendwie auf die ganzen Mätzchen einlässt. Klar, wenn er durchkommt bei Isla Caso, könnte, sollte er schlagen, dann gäbe es höchstwahrscheinlich das Match gegen Zverev in der dritten Runde. Das wäre natürlich was, aber ja, eben kann sein, wenn ihr es schon runtergeladen habt, dass ihr schon mehr wisst als wir jetzt.
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Kyrgios für Best of Five in der körperlichen Verfassung ist. Kann ich mir nicht vorstellen im Moment. Und dann haben wir Alexander Zverev, der hier an 2 gesetzt ist, auf Lucas Pouille trifft in der ersten Runde. Lucas Pouille, der vor 6 Jahren hier im Halbfinale stand, viele Verletzungsprobleme hatte, sich wieder zurückgekämpft hat, hier mit einer Wildcard jetzt antritt. Das wird sicherlich ein sehr schönes, ästhetisches Match, könnte ich mir vorstellen, weil Lucas Pouille einfach sehr ästhetisches Tennis spielt. Kann Alexander Zverev gefährden? Ich glaube es nicht. Alexander Zverev hat es sich zur Kunstform erhoben, sich selber das Leben schwer zu machen in den ersten Runden von Grand Slams. Aber Zverev darf sich kein bisschen über seine Auslosung beschweren.
Nö, wahrscheinlich von allen wirklich top gesetzten, meine Damen und Herren, die einfachste Auslosung, also zumindest in den ersten Runden, ne? Mhm. Den Schwächsten der Gesetzten zwischen 25 und 32 erwischt. Dann, klar, Fies hat eben schon Sorgen bereitet, aber Hugo Humbert ist jetzt auch etwas überbewertet im Ranking.
Also und Linkshänder, gegen Linkshänder verliert er nicht.
Und dann haben wir Casper Ruud sagen wir mal so, wenn er nicht ins Halbfinale kommt, dann ist irgendwas schiefgelaufen für Alexander Zverev.
Ich habe Alexander Zverev auch im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz, weil er vorher Novak Djokovic besiegt hat. Zverev muss, wenn er einen Grand Slam gewinnen will, und das ist jetzt fast Standard, an Alcaraz und Sinner vorbei. Ich glaube es wieder nicht, dass er es schaffen wird, weil zweimal hintereinander so solche Leistungen rauszuhauen, kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn beide Bilanzen gegen sowohl Sinner als auch Alcaraz gut sind. Trotzdem, ich glaube ans Halbfinale. Ich glaube nicht ans Finale. Ich glaube, das Finale bestreiten Alcaraz und Sinner. Jetzt mache ich mal die Stating the obvious Aussagen. Wenn Zverev in den ersten 3-4 Runden wenig Gegenwehr bekommt, wenn er durchcruist, dann kann ich mir vorstellen, dass er die Kraft hat, um wenigstens einen von beiden, dann Alcaraz, zu besiegen. Ich glaube nicht an einen Grand Slam Sieg. Ich glaube, ich habe gesagt, dass er dieses Jahr einen Grand Slam gewinnen wird. Ich glaube es noch nicht bei den Australian Open. Was sagst du?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Sinner im Finale schlagen könnte. Ich glaube, Sinner wird jemand in Zukunft sein, der relativ viele große Finals gewinnt. Ich hatte ihn ja nicht hier ins Halbfinale und nicht ins Finale getippt, Sinner. Hat ja Demenor genommen und unten habe ich dann auch Alcaraz gegen Zverev. Also ich hatte die Viertelfinals Djokovic gegen Alcaraz, würde ich wirklich gern sehen. Hoffe, ich habe keinen Schuler an dem Tag, müssen wir mal abwarten. Tommy Paul gegen Zverev habe ich. Zverev gegen Alcaraz Halbfinale habe ich Alcaraz durch und Alcaraz gewinnt das Finale gegen Demenor. Ich meine, das wäre echt eine Geschichte. Dann hätte der alle 4 Grand Slam Turniere gewonnen, bevor der was 22 oder sowas wird. Das wäre natürlich schon ziemlich abgefahren.
Novak Djokovic hat im Interview jetzt gesagt, er rate Carlos Alcaraz noch nicht so sehr an die Historie zu denken und an die Geschichtsbücher zu denken, sondern erstmal sein Spiel durchzuziehen.
Aha, ich würde an seiner Stelle auch schon mal anfangen, so ein bisschen Unsicherheiten zu sehen.
Ja, also das geht am Sonntag los mit dem ersten Tag. Sonntag ist der erste Tag der Australian Open. Wir werden Sonntag und Montag hier, Philipp und ich, die Podcasts machen. Dienstag bis Donnerstag hat er keine Zeit. Da werde ich mir allerdings hier Unterstützung suchen vor Ort, beziehungsweise dann auch in Deutschland. Und wir werden es versuchen, so täglich wie möglich die Podcasts zu machen. Ich versuche auch so täglich wie möglich, jedenfalls bis zur zweiten Woche, die Nachtwache zu machen. Also morgens um 7 Uhr, dass ihr einen Podcast von 5-6 Minuten habt, in der ihr über die Ergebnisse informiert worden werdet, die in der Nacht passiert sind, während ihr schläft. Und das ist der Plan jetzt für die nächsten 14 Tage. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes bzw. auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Threads oder Blue Sky. Bei Twitter sind wir nicht mehr. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, die möchte ich auch finanziell unterstützen, Andreas ist vor Ort, das will ich unterstützen, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Die Links dazu, die findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dahin, auf Wiederhören. Oh.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.